Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die EU begrüßt die Klarheit, mit dem das Vereinigte Königreich sich bei der Parlamentswahl für Boris Johnson und den Brexit ausgesprochen hat. Wen wundert's? Wir haben keinen Wirtschafts- oder Politikwissenschaftler deshalb gefragt, sondern den Historiker Dominik Geppert, der zuletzt 8 Jahre in Bonn neuere und neueste Geschichte gelehrt hat und seit einem Jahr in Potsdam unterrichtet. Er war unter anderem am Deutschen Historischen Institut in London tätig. Die Überraschung war groß, als Boris Johnson und seine konservative Partei eine absolute Mehrheit errangen. Die sozialen Probleme indes bleiben. Aber hat King Boris in schwierigen Zeiten sich erfolgreich vielleicht auf Geschichte berufen und auf die Idee von der einen Nation, das wollen wir fragen, dem One-Nation-Modell, das schon Benjamin Disraeli Ende des 19. Jahrhunderts bemühte, Herr Geppert, stimmen Sie zu?
Ja, ich glaube, es ist vor allen Dingen nicht nur mit Blick auf den Brexit eine wirklich wegweisende Wahl, sondern auch, weil es eine Umstrukturierung, eine Neugruppierung der politischen Landschaft gibt. Und die bedeutet in der Tat, dass die Tories, die Konservativen, große Gewinne einfahren in Gegenden, die traditionell der Arbeiterbewegung zugeneigt haben. Es gibt Wahlkreise, die hat noch nie ein Konservativer gewonnen. Und dafür haben sie sich eine Politik zurechtgelegt, die in der Tat in der Tradition des One-Nation-Tourism steht. Das heißt, weg von der Austeritätspolitik, keine Sparpolitik, staatliche Ausgabenpolitik, notfalls Verschuldungspolitik. Der Staat als Investor, der Staat, der Geld gibt, der Staat, der große Infrastrukturprojekte anstößt, das ist in der Tat nicht die Tradition des Thatcherism und des Retrenchment, sondern das ist die Tradition Disraeli One Nation.
Ja, ich glaube auch, denn in einer zunehmend heterogenen Welt dann nochmal mit Homogenitätsvorstellungen zu kommen als Antwort auf die Entgleisung der Moderne, ist ja wenigstens die Aufkündigung des alten dritten Weges. Ne? Denn das haben wir jetzt gesehen, Sie haben es schon erwähnt, Labour-Partei hat große Niederlagen eingefahren, man wollte Klarheit, auch Remainer in London, manche haben gesagt, also wir haben jetzt die Nase voll, wir wählen jetzt trotzdem Johnson, weil Klarheit her muss, ne?
Also wenn man mich vorher gefragt hätte, ich habe bei den letzten Wahlen sowohl in Amerika als in Großbritannien eigentlich immer daneben gelegen. Diesmal hätte ich wahrscheinlich richtig getippt, wenn ich gesagt hätte, die Briten haben einfach die Nase voll von ewigen hin und her. Get Brexit done, also wir wollen die Sache vom Tisch kriegen, lieber ein Ende mit Schrecken, als dass der Schrecken immer weitergeht. Das hatte, glaube ich, schon Appeal in dieser Situation, zumal eben die andere Seite, also Labour unter Corbyn, sich nicht dazu durchringen konnte, zu sagen, wir machen den Gegenentwurf, sondern im Grunde gesagt hat, mit uns gibt es eine Verlängerung der Unsicherheit. Es gibt ein zweites Referendum, wir sagen aber nicht, wofür wir sind in diesem Fall. Das heißt, Corbyn hat dafür gesorgt, dass Labour in beide Richtungen verliert. Sowohl unter denen, die eigentlich raus wollten aus der EU, galten sie als unzuverlässig, als auch unter denen, die in jedem Fall drinbleiben wollten. Corbyn hat es wirklich geschafft, seine Partei in die schlechtmöglichste Position zu manövrieren. Und das Ergebnis sieht man ja, so schlecht hat Labour seit, glaube ich, den 1930er Jahren nicht mehr abgeschnitten.
Ich würde gerne mit Ihnen auf einen Punkt zu sprechen kommen. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, Johnson hat der Demokratie vielleicht keinen Dienst erwiesen durch seinen Umgang mit dem Unterhaus, mit Lügen, mit Rumlavieren und ähnlichen Dingen. Und er hat am Ende sogar einen Kulturkampf vielleicht sogar vom Zaun gebrochen. Mich erinnert das streckenweise an eine Tragödie aus alten Tagen. Also die Nordirland-Frage kann wieder offen werden. England versus Schottland, Gräben, die längst überwunden schienen, scheinen sich wieder zu öffnen. Die Stadt-Land-Problematik, die riesigen sozialen Probleme. Gucken wir da einem neuen Kulturkampf ins Auge?
Na, ich glaube, es ist nicht die schlechteste Deutung aus meiner Sicht, die ganze Brexit-Geschichte zu interpretieren als etwas, das im Sinne des englischen Nationalismus geschieht. Also nicht britischer Nationalismus, sondern englischer Nationalismus. Das ist ein Anliegen der vor allen Dingen englischen Teile des Vereinigten Königreichs. Wenn man sich anschaut, sozusagen, wo die Zustimmung am größten ist, dann ist das relativ deutlich England, jetzt neuerdings Wales auch, aber eben dezidiert nicht Schottland und dezidiert auch nicht Irland respektive Nordirland. Man hat es gleich nach der Wahl gehört, Nicola Sturgeon für die schottischen Nationalisten sagt, wir wollen jetzt ein zweites Unabhängigkeitsreferendum. Das wird sicherlich die Bruchlinie eines neuen Kulturkampfes werden. Und die Unionisten in Nordirland, die ja traditionell dort die stärkste Kraft sind, sind das erstmals seit Menschengedenken nicht mehr. Das heißt auch, der Gedanke der Union, also des United Kingdom, inklusive Nordirland, ist geschwächt. Diese Bruchlinie tut sich auch auf. Es ist ja ein Aspekt, der aus meiner Sicht in Deutschland zu wenig beachtet worden ist. Das einzige größere Zugeständnis, was Boris Johnson bei den Neuverhandlungen oder Nachverhandlungen in seiner Ägide getan hat, was die Bedingungen des Brexit anging, war ein Zugeständnis auf Kosten Nordirlands, in dem die Zollgrenze in die Irische See verlegt worden ist. Das heißt, auch hier kann man sagen, es gibt jetzt unter den britischen Konservativen eine nicht unbeträchtliche Gruppe, die sagen, der Brexit ist uns wichtiger als der Zusammenhalt des Vereinigten Königreichs. Da sind in der Tat Verwerfungslinien eines neuen Kulturkampfes absehbar.
Also der Nationalismus entwickelt sich ja fast, das klingt widersprüchlich, wenn man über England spricht, wie zu einer Art von Neobonapartismus, ne? Die Politik der starken Hand, wenn selbst Bergarbeiter die Tories wählen, da reibt man sich ja wirklich die Augen und fragt sich, was ist da los?
Ja, man kann es auch etwas freundlicher deuten, aber die Konfusion sozusagen im Gesamtbild bleibt. Das, was unter Johnson mit den Konservativen passiert, ist zum einen, was Recht und Ordnung angeht, wir würden sagen ein Rechtsruck. Also da legt er einen großen Akzent drauf. Aber das, was das Verhältnis von Staat und Markt angeht, was die Frage des Freihandels und so weiter anbetrifft, da bewegt er sich eigentlich eher noch in Richtung der beispielsweise der deutschen traditionellen Christdemokratie, also weg von den thatcheristischen möglicherweise Überspitzungen der Vergangenheit. Und in dem Moment, wo eigentlich jetzt der Brexit-Slogan, wir machen sozusagen ein Singapur in der Nordsee, eingelöst werden konnte, ist das Wahlversprechen und die Agenda, mit der die Konservativen jetzt gewählt worden sind, eigentlich eine, die viel stärker, viel näher an unseren, sagen wir, christdemokratischen Vorstellungen dran liegt. Also eine Christdemokratisierung der Konservativen als Folge dieses wirklich ungewöhnlichen Wahlausganges, dass nämlich die Tories auf einmal die Partei sind von klassischen Arbeiterregionen.
Mit dem Austritt am 31. Januar beginnt die 11-monatige Übergangsphase. Die sozialen Probleme sind riesig. Wer glaubt, jetzt sei die Kuh vom Eis, irrt, glaube ich. Ich glaube, die Probleme fangen jetzt erst an, ne?
Ja, also die Zeit, um wirklich zu umfassenden Abkommen zu gelangen in den verbleibenden Monaten, ist sehr, sehr gering. Das wird eine riesige Aufgabe. Und das Problem aus meiner Sicht ist ein doppeltes. Zum einen hat Johnson mit der Art, wie er sich verhalten hat, schon bevor er Premierminister wurde, aber sicherlich seit er Premierminister wurde, jede Menge Vertrauen verspielt in das politische System. Dass er jemand ist, der sich an die Regeln hält, glaubt eigentlich kaum jemand. Und dieses Vertrauen wieder zu gewinnen, ist schon eine enorme Aufgabe.
Sie haben mal von Guerilla-Methoden gesprochen, ne?
Ja, also er muss jetzt umschalten. Also er muss vom Guerillakämpfer sozusagen zum verlässlichen Regierungschef werden, der eine verantwortungsbewusste und eben absehbar verlässliche Politik macht. Und auf der anderen Seite die Frage strategisch, wo geht es hin mit Großbritannien? Ich habe gesagt, ein Teil der Brexit-Befürworter, der vehementesten Brexit-Befürworter wollten so eine Art Singapur in der Nordsee. Also Steuern runter, gerade für Unternehmen, Steuern runter, Sozialabgaben senken. Eine sehr radikale Form der freien Marktwirtschaft. Das ist aber nicht das Programm, mit dem Johnson jetzt gewählt worden ist, das sehr viel stärker staatsinterventionistisch ist, das den nationalen Gesundheitsdienst mit viel Geld versorgen will, also das in eine ganz andere Richtung blinkt. Und wie das zusammenzubringen ist, ist, glaube ich, die große Frage. Und da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie eigentlich die Verhandlungen mit der Europäischen Union gestaltet werden sollen.